Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Unter Mikrofon begrüße herzlich Angela Gutzeit. Schauen wir heute auf die arabische Literatur bzw. die Literaturen des Orients, wie der Islamwissenschaftler Stefan Weidner sein neues Buch betitelt. 1001 Buch, die Literaturen des Orients. Ein weit gefasster Begriff, der die Grenzen verschwimmen lässt. Wir kommen gleich auf dieses Buch zurück. Ein Paradebeispiel für diese verschwimmenden Grenzen zwischen Orient und Okzident, zwischen dem arabisch-islamischen und dem europäischen Kulturraum, ist die libanesische Autorin und Malerin Ethel Adnan. 1925 in Beirut geboren, ist sie in Paris genauso beheimatet wie in Kalifornien. Sie wechselt mühelos zwischen verschiedenen Sprachen, literarischen Genres und Künsten. Die mittlerweile 94-Jährige hat nun eine fast 600-seitige Anthologie und damit einen Querschnitt durch ihr vielgestaltiges Werk vorgelegt. Sturm ohne Wind, so der Titel, herausgegeben von Hanna Mittelstädt und ihrer Übersetzerin Claudia Ruschkowski. Tobias Lehmkuhl stellt das Buch vor.
Ethel Adnan ist eine Dichterin dreier Orte: Beirut, Paris und der Gegend um den Mount Tamalpais nördlich von San Francisco sind zahlreiche ihrer stärksten Texte gewidmet. Beirut, ihrer Geburtsstadt und Schauplatz eines 15-jährigen Bürgerkriegs, naturgemäß die meisten und intensivsten. Ihr Debütroman Sitt Marie Rose, das Langgedicht Arabische Apokalypse und die in Sturm ohne Wind enthaltenen autobiografischen Aufzeichnungen sind nur einige Beispiele. Auch in Paris hat Adnan zeitweilig gelebt. Ihr Paris-Buch, das auf Deutsch unter dem Titel Paris, Paris bei Suhrkamp erschienen ist, gehört sicher zu den ungewöhnlichsten Werken über diese ungewöhnliche Stadt. Ein philosophisch-essayistischer Erkundungsgang, der sich doch niemals von der alltäglichen, sinnlichen Wahrnehmung trennt. Und dann wäre da noch dieser Mount Tamalpais, ein unspektakulärer, nicht sonderlich hoher Berg, den Adnan seit vielen Jahren von ihrem Arbeitszimmer aus beobachtet, den sie, wie Paul Cézanne seine Montagne Sainte-Victoire, hundertfach gemalt und den sie auch in ihrer Reise zum Mount Tamalpais beschrieben hat.
An diesem Morgen nahm ich den Zeichentisch und stellte ihn auf die Terrasse unter die Pinien. Schatten fielen auf ein Blatt Papier. Ich versuchte, ihre Umrisse festzuhalten, aber sie zogen dahin, langsam, unablässig. Ich musste an Gehwege denken, auf denen Menschen eilen. Und der große Berg verströmte einen wilden Duft zerriebener Kräuter. Ließ alles leicht und unwirklich erscheinen. Einmal wurde ich vor laufender Fernsehkamera gefragt, wer ist die wichtigste Person, die Sie je getroffen haben? Und ich weiß noch, wie ich antwortete, ein Berg. So entdeckte ich Mount Tamalpais im Mittelpunkt meines Daseins.
Die tagebuchartigen Notate in Reise zum Mount Tamalpais wirken zuweilen wie Prosagedichte. Auch viele der in der nun vorliegenden Anthologie unter der Überschrift »Große Poeme« versammelten Texte sind ähnlich angelegt wie die meisten ihrer Prosatexte. Kurze, kompakte Sequenzen, deren straffe Syntax sich auch in Verse gliedern ließe, würde ihr gedanklicher Rhythmus nicht ohnehin schon eine musikalische Lesart vorgeben.
Die See, sonst nichts, gebrochene Mauern. See, tosendes Wasser, Öl, Transparenz. Die See, Feld aufgewühlter Flüssigkeit, Ansammlung sturzbereiter Wellen auf dem Weg in die Schlacht. In die Mythologie halten Bäume Einzug, machen sich breit, werfen Schatten.
Neben der See sind andere dieser von den Herausgeberinnen sogenannten großen Poeme dem Nebel, der Nacht oder etwa den Jahreszeiten gewidmet. Wie auch in den kleineren und kürzeren Gedichten, die Sturm ohne Wind in ihrer Mehrzahl zum ersten Mal auf Deutsch darbietet, finden sich hier und da schwächere Passagen, in denen die Sprache einen rauen und esoterischen Beiklang annimmt und wo zumindest für westeuropäische Ohren etwas zu häufig das Wort Seele vorkommt. Andere frühe Texte, wie etwa ein Wladimir Majakowski gewidmetes Gedicht, bemühen sich stärker um eine politische Botschaft als ums ästhetische Gelingen. Als Tochter eines osmanischen Offiziers aus Damaskus und einer griechischen Mutter wuchs Adnan zweisprachig auf, Griechisch und Türkisch. Die Eltern waren zudem beide in Französisch bewandert, einer Art Lingua Franca der gebildeten Kreise im Nahen Osten zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Obwohl der Vater Muslim war, schickten die Eltern ihre Tochter in Beirut auf eine von französischen Nonnen geleitete Schule. Während des Zweiten Weltkriegs dann kamen die Alliierten in die Stadt, die Franzosen, Engländer und die mit ihnen Verbündeten aus Australien, Neuseeland oder Polen. Die amerikanische Universität Beirut nahm immer mehr libanesische Studenten auf. Beirut wurde zum Inbegriff der kosmopolitischen Stadt, vom eigentlichen Krieg aber blieb sie verschont. Adnan begann, Gedichte auf Französisch zu schreiben, ging nach dem Krieg zum Studium an die Sorbonne, dann nach Berkeley in Kalifornien. Hier entdeckte sie die englische Sprache für sich, ein großes Abenteuer, wie sie meinte. Zur amerikanischen oder zumindest englischsprachigen Dichterin aber wurde sie mit Beginn des Vietnamkriegs. Als Reaktion auf Bilder aus Südostasien entstand die Ballade vom einsamen Ritter im heutigen Amerika.
Gebt mir kein Schwert, ihr gabt mir eine Waffe. Gebt mir keine Frau, ihr gabt mir den Krieg. Gebt mir keine Rosen, ihr gabt mir Tränengas. Gebt mir keine Narbe, ihr nahmt mir die Augen. Ich gab euch einen Mann, ihr gabt mir einen Tritt.
Als Adnan Anfang der 70er Jahre wieder nach Beirut ging, um dort für eine neue Zeitung das Kunstressort zu leiten, war es wieder ein Krieg, der einen Wechsel der Schreibsprache in ihr auslöste. Der Roman Sid Marie Rose, der auf ein Ereignis des 1975 ausgebrochenen libanesischen Bürgerkriegs zurückgeht, entstand auf Französisch, ebenso das Langgedicht »Arabische Apokalypse«. In beiden Arbeiten zeigt sich Adnan als politische Autorin, die die unmittelbaren Zeitumstände aufnimmt und poetisch verarbeitet, ohne dass Moral oder Propaganda ihr dabei in die ästhetische Quere kommen. In der Poesie wie in der Prosa findet Adnan eine je ihrem Gegenstand angemessene Form. In Sid Marie Rose, die des berichthaft heruntergekühlten Kriegsjournals, und in Arabische Apokalypse herrscht eine bildstarke, rhythmisch hart gefügte Sprache vor.
Beerdigungen, Sarg ohne Rosen, unbewaffnetes Volk in langer Linie, Prozession der gelben Sonne von der Moschee zum leeren Platz, stumme Taxis, Armee in Zivil, schweigende Leichenwagen, zum Schweigen gebrachte Musik. Beerdigungen, Sarg ohne Rosen, unbewaffnetes Volk in langer Linie, Prozession der gelben Sonne von der Moschee zum leeren Platz. Stumme Taxis, Armee in Zivil, schweigende Leichenwagen, zum Schweigen gebrachte Musik.
Die Anthologie »Sturm ohne Wind« enthält neben Adnans literarischen und autobiografischen Arbeiten auch eine Reihe von Essays und Interviews mit der Autorin und Malerin. Sie runden das Bild einer hellwachen, empfindsamen Frau, die entlang vieler Sprachen und Kulturen schreibt, und deren Blick inzwischen beinahe ein ganzes Jahrhundert umfasst.
Tobias Lehmkohl zu Ethel Adnans Anthologie »Sturm ohne Wind«, herausgegeben von Hanna Mittelstädt und der Übersetzerin Claudia Ruschkowski. Erschienen ist das Buch in der Edition Nautilus, 560 Seiten, 38 Euro. Der Islamwissenschaftler Stefan Weidner, 1967 in Köln geboren, ist einer der wichtigsten Vermittler der arabischen Literatur und Kultur in Deutschland. Nach seinem 2018 erschienenen Buch »Jenseits des Westens« hat er nun eine Art Literaturgeschichte in Fragmenten vorgelegt mit dem Titel »1001 Buch und die Literaturen des Orients«. Nicht wenige werden jetzt stutzen. Orient, ist das nicht ein Begriff, der sich an ein europäisches Klischee bindet und eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist? Der Islamwissenschaftler verwendet ihn aber ganz bewusst, um einen Kulturraum zu kennzeichnen, den der Kolonialismus zerschnitten hat und der im Grunde genommen viel weiter ausgreift, als uns bewusst ist. Ich habe mit Stefan Weidner gesprochen und ihn zuerst gefragt, ob man denn diesen Kulturraum und seine Literaturen nur verstehen kann, wenn man die willkürlichen Grenzziehungen und nationalistischen Einhegungen ignoriert.
Ganz genau. Also ich halte es für sinnlos, im Fall der arabischen oder der orientalischen Literaturen insgesamt von Nationalliteraturen zu sprechen. Es gibt nur in wenigen Fällen wirklich nationale Sonderentwicklungen. Es sind große Sprachräume. Der arabische Sprachraum zum Beispiel reicht von Marokko bis in den Irak und den Sudan. Also ein riesiges Gebiet wie wenige andere Sprachräume sonst, vielleicht nur vergleichbar mit China. Und gleichzeitig muss man auch die Sprachen wieder transzendieren. Die orientalische Literatur ist mehr als nur eine bestimmte Sprache oder diese Sprachen separat gesehen. Man muss zum Beispiel sehen, dass das Persische, ja, was ja heute sich eigentlich auf Iran und ein wenig Tadschikistan beschränkt, dass das Persische im Mittelalter, eigentlich bis Mitte des 19. Jahrhunderts, die Lingua Franca für alle Gebildeten von Sarajevo, also sozusagen vom osmanischen Westen in Europa bis nach Neu-Delhi reicht. Gedichte. Man hat in diesem riesigen Raum Gedichte geschrieben, die man wechselseitig lesen konnte, als der letzte Mogulherrscher in Delhi im goldenen Gefängnis, das ihm die Briten gemacht haben, noch Mitte des 19. Jahrhunderts gehaust hat, hat er persische Gedichte geschrieben, die man genauso in Sarajevo verstanden hätte. Und diesen Raum möchte ich wieder als geschlossenen Raum zurückgeben und erklärbar machen.
Gut, geschlossener Raum, das ist schon das Stichwort. Sie sind Übersetzer, Publizist und Islamwissenschaftler. Wie reagiert eigentlich die Zunft darauf, dass Sie von Orient sprechen?
Ja, das ist ein bisschen provokant, weil man hat ja nach Edward Said mit seinem großen Buch Orientalismus, einer großen Kritik am europäischen Orientbild, hat man so ein bisschen die Sichtweise übernommen, dass man vom Orient als solchen nicht reden darf, weil es ihn ja eigentlich nicht gibt. Das ist insofern richtig, als es natürlich nicht diese orientalische Essenz gibt, dass der Orient nicht dem europäischen Klischee des Orients entspricht und dass seine Grenzen nach wie vor fließend sind. Man muss sich freimachen von der Vorstellung, dass der Orient ein bestimmtes Ding ist, das einer bestimmten Klischeevorstellung entspricht. Und wenn man das macht, dann wird das Potenzial freigesetzt, das man hat, wenn man in Gestalt dieses Orients denkt. Es ist dann ein, ich habe es einmal gesagt, ein polykultureller Imaginationsraum mit utopischem Potenzial.
Wo liegt denn die Utopie?
Die Utopie liegt natürlich genau darin, dass man diese Grenzziehungen und die willkürlichen Trennungen, die man oder die gerade die Herrschenden in der islamischen Welt heute zu errichten versuchen, um ihren jeweiligen Herrschaftsbereich abzugrenzen, dass man genau diese Grenzen und Trennungen überwindet, dass man damit auch idealerweise sogar so etwas wie die israelisch-palästinensische Spaltung überwindet. Auch da gibt es Ansätze bei jungen Politologen und Islamforschern, gerade auch Palästinenser oder israelischer Herkunft, die sagen, wir wollen einen Gesamtheitsstaat, einen Einheitsstaat Israel-Palästina denken. Das Ganze gilt aber auch für so umstrittene Grenzen wie heute Iran, Irak, wie der Unterschied zwischen den Kurden und den Türken und den Arabern wiederum. Das sind ja alles Grenzen, die wirklich sehr blutig sind gegenwärtig. Und ich glaube, wenn man es lernt, diesen Raum wieder zusammenzudenken, dann besteht die Möglichkeit, diese Konflikte zu überwinden.
Stefan Weidner, Sie gehen in Ihrem Buch chronologisch vor, weitgehend, sage ich mal so, vom Mittelalter bis in die Zeit nach den arabischen Revolutionen, ohne jedoch den Anspruch zu erheben, wie Sie das ja auch schreiben, eine Literaturgeschichte dieses Kultur- und Sprachraums vorzulegen. Man kann vielleicht Ihr Buch als Streifzug bezeichnen, dabei bauen Sie immer wieder so thematische Inseln und Kurzporträts ein. Also ich will es mal vorwegnehmen, es geht zum Beispiel um den Ursprung und die Übersetzbarkeit des Korans, um die persische Dichtung, um Märchen wie Tausend eine Nacht, um die Literatur von Frauen, um die Türkei als sprachlicher Sonderfall und so weiter. Sie bieten so etwas wie eine Schatzkiste, in der man kramen kann. Was war denn Ihr Anspruch?
Genau. Also die Grundidee war eigentlich die Feststellung, dass es sehr, sehr viel orientalische Literatur auf Deutsch gibt inzwischen. Und sehr viel moderne Literatur auch, was in den 90er Jahren noch kaum der Fall war. Also da ist sehr, sehr viel passiert. Andererseits haben wir die klassische Literatur, sozusagen wie sie teilweise aus dem 19. Jahrhundert noch übersetzt und überliefert worden ist in den deutschen oder in die europäischen Sprachräume. Und gleichzeitig hat man so das Gefühl, dass diese ganze Entwicklung, dieser ganze Schatz, der da liegt, eigentlich ungehoben ist. Das heißt, die wenigsten Leute wirklich Zugang dazu haben, wissen, was sie lesen sollen, Empfehlungen an der Hand haben. Man findet die Bücher nicht in den Buchhandlungen, man muss sie immer bestellen. Und die Idee war nun einfach mal zu zeigen, was gibt es alles, vor allen Dingen auch auf Deutsch. Mein Schwerpunkt ist wirklich, das war auch ein bisschen das Auswahlkriterium, über was schreibe ich überhaupt, wenn ich über die Literaturen des Orients schreibe. Das ist ja ein riesiger Raum, ein wissenschaftliches Buch, dazu müsste eigentlich mehrere Bände umfassen. Mhm. Ich nehme das heraus, was auf Deutsch vorliegt und mir lesenswert scheint, heute noch lesenswert scheint und was zugleich so ein bisschen eine Entwicklung dieser Literaturen spiegelt an einzelnen herausragenden Beispielen, sodass ich also dann eine prototypische Literaturgeschichte habe oder sozusagen eine Literaturgeschichte in Fragmenten, wie sie sich im deutschen Sprachraum darstellen. Und das Ziel war, wie gesagt, zu sagen, es gibt da einen unglaublichen Reichtum und es wird Zeit, dass wir das in unsere Wahrnehmung hineinnehmen. Man merkt es schon am Literaturnobelpreis, auch dieses Jahr, wir hatten zwei Nobelpreise, ist natürlich wieder kein Autor ausgezeichnet worden, der in nicht-europäischen Sprachen schreibt, geschweige denn aus dem Orient stammt. Und dazu beizutragen, das zu ändern, ein kosmopolitischeres Literaturbewusstsein, ein wirkliches Bewusstsein von Weltliteratur zu schaffen, das war eigentlich mein Ziel.
Gut, in Ihrem Buch geht es auch um Einflussnahme. Wir hatten das ja eben schon verschiedentlich angesprochen, über Grenzen hinweg und so weiter. Wenn man das jetzt mal sieht, Orient unser Kulturraum, bleiben wir mal bei dem Begriff Orient, wer hat eigentlich wen stärker literarisch-kulturell beeinflusst? Europa, die islamisch geprägte Welt oder umgekehrt? Sie sehen ja in der Zeit des Kolonialismus einen gewissen Umschlagspunkt.
Genau, das ist eine sehr spannende Frage. Also sozusagen in der Vormoderne, sagen wir bis ins 18. Jahrhundert hinein, war es so, dass die orientalische Literatur die europäische Literatur beeinflusst hat. Die Europäer haben auch mit großer Neugier und großem Forschergeist auf den Orient geschaut. Sie haben so eine Art Data Mining betrieben, also eine Datenerhebung, unter anderem auch in literarischer Hinsicht. Ein Produkt ist dann zum Beispiel Tausend eine Nacht, die ja gleichsam in Frankreich entdeckt worden sind, aber natürlich im Orient da waren. Ein anderes Produkt ist zum Beispiel der Einfluss von Hafez auf Goethe. Ältere Dinge gibt es natürlich auch, wie sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass die Idee des Reims über die Araber haben immer schon im Reimen gedichtet, dass die über die Araber überhaupt in die europäischen Literaturen eingeführt worden sind, was die klassische lateinische Literatur kennt ja keinen Reim in Europa. So, also vorher vormodern Einfluss vom Orient nach Europa. Mit der Moderne ändert sich das Bild. Mit dem Kolonialismus, mit der Durchdringung des Orients, der islamischen Welt durch die europäischen Großmächte, gerät der Orient sozusagen in einen Nachholbedarf und es besteht ein großes Interesse an allem, was aus Europa kommt. Nicht nur Technik, Militär, Wirtschaft, natürlich das auch, aber eben auch Literatur, Geistiges, Philosophie. Und seit diesem Zeitpunkt muss man eigentlich sagen, dass die islamischen Literaturen, die modernen islamischen Literaturen sind sozusagen bikulturelle Kulturen. Sie haben einerseits das eigene Erbe noch rezipiert, das merkt man auch an modernen Dichtern, die immer noch den Koran zitieren können und die klassische Dichtung, gleichzeitig aber durchdrungen sind von der abendländischen Poesie, deren Schreiben und deren Literatur, deren literarische Formen gar nicht erklärbar sind durch den europäischen Einfluss. Wir haben also wirklich eine bikulturelle Tradition, die sich da entwickelt hat und da ist Europa sozusagen seit dem 19. Jahrhundert der stärkere Faktor gewesen. Aber wie gesagt, die guten Autoren schaffen es, beides zu kombinieren.
Da wir gerade bei der Einflussnahme sind, es sind ja nicht wenige Autoren und Autorinnen in jüngerer Zeit nach Europa, insbesondere Westeuropa, eingewandert, beziehungsweise haben aufgrund politischer Verwerfungen und Verfolgungen bei uns Zuflucht gesucht. Sie dehnen in Ihrem Buch den Orient angesichts dieser Einwanderung bis in unseren Kulturraum aus. Sie haben das schon am Anfang erwähnt. Ist das nicht ein bisschen weit gefasst? Also entsteht letztendlich nicht schlichtweg etwas Neues, sage ich mal, durch die Literatur zum Beispiel von Asya Djebar in Frankreich oder Bachtia Ali in Deutschland?
Ja, natürlich entsteht etwas Neues. Also Bachtia Ali ist ein Sonderfall, weil er in einer kurdischen Sprache schreibt, aber in Deutschland lebt. Asya Djebar hat Französisch geschrieben, lebte in Algerien, dann in Frankreich. In Deutschland kennt man Rafik Shami oder Abbas Ridar, arabische Autoren. Es gibt auch iranische Autoren, die auf Deutsch schreiben, zum Beispiel den Lyriker Said. Und man sieht daran schon mal, dass die Grenzen fließend sind. Ja? Und das finde ich einen positiven Effekt. Es gibt keinen Grund, es wäre sehr willkürlich, die Grenze wirklich nach der Sprache zu ziehen, sagen, das sind orientalische Sprachen, die zähle ich zur orientalischen Literatur. Alle, die in europäischen Sprachen schreiben, zählen nicht mehr dazu. Denn wenn man sich anschaut, was die schreiben, schreiben die oftmals wirklich etwas sehr, sehr Ähnliches. Also es ist schwer zu unterscheiden, wenn Sie nur die inhaltliche Ebene nehmen, ob ein Autor auf Französisch schreibt oder auf Arabisch zum Beispiel. Und also da wäre jede Grenzziehung künstlich. Und mir geht es gerade ja darum, diese Grenzen zum Fließen zu bringen. Also nicht neue Grenzen aufzuziehen. Deswegen zählt auch natürlich die Literatur von Menschen, die aus diesem Kulturraum stammen oder sich damit identifizieren und die in europäischen Sprachen schreiben, die zählt für mich auch dazu. Dazu würde dann idealerweise auch die Literatur von, sagen wir, Europäern, also sozusagen ethnischen Europäern, ich will auch diese ethnische Kategorie natürlich nicht aufmachen, aber sozusagen Leute, die immer schon hier in Europa gelebt haben, die sich aber stark mit dieser orientalischen Literatur identifizieren, die könnte man in einem gewissen Sinne auch wieder dazu rechnen. Deswegen macht es Sinn für mich, den Begriff des Orients, der orientalischen Literatur, zu bewahren in diesem Sinne.
Der Islamwissenschaftler Stefan Weidner, sein neues Buch Tausend und ein Buch, die Literaturen des Orients, ist in der Edition Converso erschienen. 432 Seiten, 30 Euro. Soweit von uns. Schauen wir noch, was die Kollegen heute Abend ab 19.15 Uhr in Andruck machen, unserem Magazin für politische Literatur. Besprochen wird da unter anderem das Buch Alles wird anders, das Zeitalter der Ökologie des Zeitredakteurs Bernd Ulrich. Jetzt geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell und meinem Kollegen Arndt Reuning. Da wird es unter anderem um Probleme bei der künstlichen Befruchtung gehen. Und hier verabschiedet sich jetzt von Ihnen Angela Gutzeit.